Da rechnen wir ernsthaft mit dem, was wir eben gesungen haben. Unser Herr geht mit. Ich bin überzeugt davon, dass der auferstandene Herr Jesus jetzt hier unter uns ist. Sehen Sie, ich habe nicht irgendeine Theorie zu verzapfen, sondern ich verkündige ihm einen Herrn, der lebt und da ist. Und weil er da ist, können wir auch mit ihm reden. Das wollen wir jetzt tun. Herr Jesus, du auferstandener Herr und Heiland, du siehst, dass viele von den Menschen, die hier sind, dir noch nicht richtig gehören. Und das ist schrecklich. Und du siehst, dass viele von uns dich selber noch nicht kennen. Und das sieht doch, dass dieser Abend nicht vergeblich ist. Du, König von Golgatha, hole dir Menschen zur Beute heute. Amen. Wie machen wir das jetzt? Hier sind noch Bänke leer. Und da hinten da ist Gedränge. Wie machen wir das? Dass die Leute rüberkommen. Ich denke, wir machen gar nichts, wir fangen einfach mal an. Nee. Sie sehen, wir sind fürchterlich pünktliche Leute. Wir wollen heute Abend reden über das Thema, mir kann keiner was nachsagen. Sehen Sie, es gibt so Sätze, die ein Pfarrer immer und immer hört, bis ihm beinahe schlecht wird. Und den Satz, den ich wohl am öftesten in meinem Leben gehört habe, der heißt, mir kann keiner was nachsagen, oder ich tue Recht und scheue niemand, oder auf Schwäbisch hört man so, ich bin so wer. Südlich von Maulbronn höre ich in der Form, ich bin so wer. Und den Satz habe ich so oft gehört, dass es mich drängt, ihn also unter die Lupe zu nehmen, nicht einmal so auf den Tisch zu legen und näher anzusehen. Also fangen wir an. Ich hole etwas weiter aus. Sehen Sie, ich habe einen Freund, einen bedeutenden Freund, das ist der Bischof von Hannover, Lilje. Den Namen haben Sie schon in der Zeitung gelesen. Und als der zum Bischof, wie sagt man da, eingeweiht wurde, intronisiert wurde oder also eingesetzt wurde, da war ich in Hannover, um am Tag nach der Einsetzung zu einer Pfarrerversammlung zu sprechen. Und da ging ich an dem Morgen zu der Kirche, eine Kirche wie hier, voll mit Pfarrern. Ich kann Ihnen sagen, es war ein Anblick. Nur Pfarrer. Und dann warten wir, dass der Bischof kommt, der neu installierte. Und dann kam er nicht, stattdessen kam die Nachricht, dass der aus dem Tod da niederliegt. Da war an dem Abend eine blödsinnige Geschichte passiert. War so ein heißer Tag seiner Einführung, den ganzen Tag eine Menge Menschen. Und als der Letzte weg war, da geht der gute Bischof, schweißriesen, aufgelöst, in die Küche, um noch irgendwas zu trinken. Und da steht auf dem Küchentisch eine Flasche mit dem Etikett Apfelsaft. Da denkt er, das ist richtig. Und setzt an und trinkt einfach so lang weg aus der Flasche. Und dann fällt ihm die aus der Hand. Wissen, es war gleich nach dem Kriege. Und da war das so ein Essensessenz, womit man sich damals selber so den Essen angesetzt hat. Ein gräuliches Zeug, nicht, was ihm mit einem Schlag also so verbrannt hat, dass er wochenlang auf dem Tod da niederlag. Wie wir an dem Morgen, da die große Pfarrerversammlung diese Geschichte hörten, da dachten wir, schrecklich, das sollte ein Irrtum einem beinahe das Leben kosten, kam nicht. Verstehen Sie, es gibt Irrtümer, die ein Leben kosten können. In der letzten Woche habe ich ein großes Ferienlager von 520 so jungen Burschen am Sorpesee, Sie wissen nicht, wo das ist, das ist nicht wichtig, irgendwo da oben in Norddeutschland. Und den hat man so zur Hälfte abgelassen. Und dann hat man den Krieg da Munition versenkt. Die kommt jetzt so ans Tageslicht. Und ich hatte den See geschwommen und schwimm ans Ufer. Und da sehe ich so ein paar Jungen sitzen. Und einer hat ein rundes Ding und klopft damit immer um den Stein. Und wie ich näher komme, sage ich, Mann, das ist ja eine Handgranate. Bist du wahnsinnig? Ach, sagt er, ich habe gemeint, das wäre so ein Ding zum... Weil man die Fliege nicht bekämpft. So ein Dunsterstäuber. Ich sag, schmeiß die Hand gerade weg, Mensch. Und da wirst du so ausgerechnet neben mich, dass du neben mir aufprallst. Die ist Gott sei Dank nicht explodiert. Aber die war, das ist eine Handgranate, eine alte, für so ein, wie nennt man denn sowas, ein Verstäuber, wissen Sie, gehalten hat. Der Irrtum hätte beinahe ihn und mir das Leben gekostet. Es gibt Irrtümer, die ein Leben kosten können, verstehen Sie? Und ich möchte heute Abend sprechen von einem Irrtum, der nicht nur das irdische Leben kostet, sondern das ewige Leben. Ich rede von einem... Oh, da kommen gerade Leute. Also, ich muss alle zuhören. Ich kann nicht reden, wenn Sie woanders hingucken. Ich bin da doll empfindlich drin. Alles wieder dabei? Gut. Sehen Sie, ich möchte zu Ihnen reden von einem Irrtum, der ein nicht das irdische Leben kostet, sondern ewige Leben. Und das ist der Irrtum, dass ein Mensch glaubt, er sei kein Sünder, ihm könne niemand, also auch Gott, nicht nachsagen. Das Mensch glaubt, ich brauche keine Vergebung. Es gibt solche hier und in Neuss und Umgeben zu Tausenden, die sagen, ich brauche keinen Sünderheiler. Und ich tue Recht und scheue niemand. Ich brauche keine Vergebung. Mir kann keiner was nachsagen. Ich bin zu Recht. Dieser Irrtum kostet einem das ewige Leben. Die Hölle wimmelt einmal von Leuten, die erklärten und es geglaubt haben, ich bin recht, mir kann keiner was nachsagen. Es werden im Himmel begnadigte Sünder sein, in Rauscharen. Aber die Hölle wird voll sein von selbstgerechten Leuten, die an dem Irrtum zugrunde gegangen sind, dass sie keine Sünder seien, dass sie recht seien, dass sie keiner was nachsagen können. Das ist ein gefährlicher Irrtum, schlimmer als Handgranaten und Weinessig. Und sehen Sie, das möchte ich Ihnen heute Abend deutlich machen. Ich möchte gleich vorausschicken, ich kann keinen von Ihnen, der sich so gerecht hält, von seiner Sünde überführen. Das kann nur Gott durch den Heiligen Geist. Aber das kann ich tun, dass ich Sie warne, wenn Sie der Überzeugung sind, ich bin recht, ich bin so recht, mir kann keiner was nachsagen, dann sind Sie in einer unheimlichen Gefahr. Warnen kann ich Sie nicht. Sie täuschen sich dann über sich selbst und über den Heiligen Gott. Sehen Sie, jetzt muss ich erst mit Ihnen einmal kurz besprechen, was denn eigentlich das Evangelium ist. Vor kurzem war ich in einem kleinen internationalen Kreis. Hatte sich so zufällig nach einem Vortrag zusammengefunden, ein Norweger und ein Engländer und Franzose und ein paar Deutsche. Ich habe einen Vortrag gehalten. Und da sagt der Engländer hinterher zu mir, You have a message, Pastor Wood. Wir haben eine Botschaft. Gott sei Dank, habe ich gesagt. Ich habe eine Botschaft. I have a message. Ich habe eine Botschaft. Die dringend ausgerichtet werden muss. Da sagt einer der Deutschen etwas öffentlich. Ihr Pfarrer haltet große Reden und am Ende weiß doch kein Mensch, was gemeint war. Können Sie Ihre Message, Ihre Botschaft in einem Satz sagen? Sagen Sie mir in einem Satz Ihre Botschaft. Dann habe ich gesagt, dass Sie das gern tun. Meine Botschaft in einem Satz gesagt heißt so: Jesus Christus ist gekommen in die Welt aus der anderen Dimension, Sünder zu erretten. Darauf sagt der Deutsche lächelnd: Und wenn ich kein Sünder bin, da habe ich gesagt, dann kann ich Ihnen nur einen Rat geben: Treten Sie schleunig aus der Kirche aus, die eine solche Botschaft hat und keine andere. Aber ob Sie Sünder sind, darüber wird der lebendige Gott einmal mit Ihnen reden. Ich bin nicht Ihr Richter, sondern der heilige Gott. Bitte, wir müssen einmal ihm ins Gesicht sagen: Mir kannst du kein Stolzlein nachweisen. Lieber Glüden dazu. Sehen Sie, das ist das Evangelium der Bibel, von der ersten bis zur letzten Seite. Jesus Christus ist gekommen in die Welt, die Sünder selig zu machen. Vergesse nicht, wie ich als junger Offizier in einem Leben der Sünde erweckt wurde und Angst bekam vor Gott, wie ich zum ersten Mal dieses Sätzlein las: Jesus Christus ist gekommen in die Welt, die Sünder selig zu machen. Das war wie ein Blitz vor mir einschlüge. Da habe ich mir gesagt: Sünder bin ich, das weiß ich. Da brauche ich keinen Pfarrer dazu, dass er mir das erzählt. Selig werden, errettet werden möchte ich. Ich möchte nicht unter Gottes Gericht fallen. Gott ist schrecklich. Und wenn Jesus Christus Sünder selig macht, dann muss ich Jesus haben. Sehen Sie, die Botschaft des Evangeliums ist in diesem einen Satz zusammengefasst. Jesus Christus ist gekommen, die Welt, die Sünder selig zu machen. Gott hat ihnen nichts anderes mitzuteilen. Der lebendige Gott will mit ihnen reden und teilt ihnen das mit. Jesus Christus ist gekommen, die Welt, die Sünder selig zu machen. Und bitte fragen Sie sich heute Abend, ob Sie meinen, dass diese Botschaft Sie angeht oder nicht. Wenn Sie der Überzeugung sind, das geht mich gar nicht an, dann sind Sie in diesem gefährlichen Zustand. Ich muss von dieser Botschaft noch ein wenig reden, ehe ich wieder zum Thema zurückkomme. Sehen Sie, je älter ich werde, desto mehr werde ich überzeugt davon, dass Gott da ist. Wir sprachen gestern Abend davon, nicht im Himmel ferne, sondern von allen Seiten umgibst du mich. Und wir sind Gottes Feinde von Natur, denn wir kümmern uns um seine Gebote ein Dreck. Und darum sagt die Bibel ganz brutal: Zwischen Gott und uns steht die Mauer unserer Schuld. Oder Gott hat ein Schreiben in der Hand und da steht meine Schuld drauf. Mir sagte neulich einer: Ist Ihr Gott so kleinlich? Da sage ich: Hören Sie, Ihr Gott ist so genau. Ihn einmal jede Sünde vor die Augen stellen wird, können Sie sich drauf verlassen. Da wäre Gott leidig, sagte er. Da habe ich zu ihm gesagt, passen Sie mal auf, Sie haben gegen bürgerliches Gesetzbuch vergangen. Damals, Sie haben geklaut, da kommen Sie von Richter. Da sagt der Richter, Sie haben gestohlen, da sagen Sie, Herr Richter, seien Sie nicht so kleinlich, immer großzügig. Was meint, was der Richter Ihnen sagen wird? Und der lebendige Gott ist ein gerechter Richter. Und in Gottes Hand liegt gegen jeden von uns eine Anklageschrift. Gegen jeden von uns. Sehen Sie, das Furchtbare ist, dass die Anklageschrift in Gottes Hand liegt, auch wenn wir Gott leugnen. Sie können Gott weglaufen, Sie können ihn leugnen, Sie können darüber lachen. Deshalb liegt die Anklageschrift gegen Sie doch vor. Jetzt muss ich mal menschlich von Gott reden. Und nun geht in Gottes Herzen ein Kampf los. Einerseits ist Gott gerecht. Er hat seine Gebote gegeben. Und da kann er nicht von runter und will er nicht von runter. Und darum wird er Sünde richten. Und darum sind wir des Todes schuldig. Wir haben seinen Namen nicht geehrt, seinen Tag entheiligt. Wir haben nicht geliebt. Wir haben geschimpft, wir haben gelogen, alle. Wir sind des Todes schuldig. Gott ist gerecht und muss mit uns ins Gericht gehen. Und zu gleicher Zeit ist Gott so barmherzig. Ihm entbrennt das Herz in dieser Stunde gegen Sie. Wissen Sie das? Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Wissen Sie, dass Gottes Herz in diesem Augenblick brennt für Krutschdev, da, wie heißt er da, der? Nicht? Und für Ulbricht und die Führer der Freidenker. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Und so entbrennt Gottes Herz für Sie. Sehen Sie, da ist Gott in Not, hätte ich beinahe gesagt. Seine Gerechtigkeit erfordert den Tod des Sünders. Und seine Liebe möchte, dass uns geholfen wird. Und da findet Gott einen wundervollen Ausweg. Er schenkt uns einen Bürgen. Und der nimmt an unserer Stadt unsere ganzen Schuldbriefe und sagt, ich nehme es Gericht. Und Gottes Gerechtigkeit ergeht an den Bürgen Jesus. Da hängt er am Kreuz und schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da hing er an ihrer Stadt. Der Bezahler für Sie, auf dass wir Frieden hätten. Die Gerechtigkeit ergeht über unseren Stellvertreter. Und jetzt können wir durch Jesus Vergebung der Sünden und Frieden mit Gott haben. Das ist das größte Wort der Bibel. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das Evangelium. Jesus Christus ist gekommen, die Welt. Die Sünder selig zu machen. Ich habe das mal, was ich jetzt eben sagte, dieses herrliche Evangelium von einem Missionar aus Afrika so schön erzählen hören. Er sagte, es gibt bei einem Stamm der Hereros in Afrika eine Sage. Ein König, ein mächtiger Stammesfürst, hatte einen Sohn, der ihm sehr lieb war. Und der Sohn hatte einen Freund. Und die beiden jungen Leute, die waren immer um den König, er liebte sie beide. Und dann stellt sich eines Tages heraus, der Freund des Königssohns hat eine Revolte angezettelt. Hat eine Verschwörung gegen den König gemacht. Da wird der Freund von dem Königssohn in Ketten gelegt. Wird ihm ein Prozess gemacht und er wird zum Tode verurteilt. Und da geschieht es, so heißt in der alten Sage, dass der Königssohn am Tag vor der Hinrichtung zu seinem Vater kommt. Und sagt, Vater, ich habe eben meinen Freund besucht. Und ich sah ihn in Ketten zum Tode verurteilt. mit seiner Schuld beladen, die ihn verurteilt. Vater, mein Herz liebt ihn. Ich kann ihn nicht sterben sehen. Vater, lass ihn frei. Vater, gib meinen Freund frei. Und da sagt der König, mein Sohn, weißt du, was die schönste Krone des Königs ist? Die Gerechtigkeit. Und wenn ich einen Freund freigebe, dann bin ich nicht mehr gerecht. Das Gericht muss ergehen. Da überlegt der König schon einen Augenblick und dann sagt er, Vater, da sehe ich ein. Gericht muss ergehen. Gerechtigkeit muss ihren Lauf haben. Aber Vater, dann lass mich anstelle meines Freundes treten. Dann nimm mein Leben für sein. Dann lass mich das Gericht tragen, aber gib ihn frei. Soweit geht die Sage eingeborener Hereros. Lieben Freunde, ich weiß nicht, was der König getan hat, aber das weiß ich. Ich war der Mann schuldbeladen, der Gottes Zorn entgegenging. Ich habe Angst vor Gott bis zu diesem Tage. Hört euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Er holt eure Sünde raus. Und als ich mich verloren gab, da stellte sich raus, der Königssohn Jesus war zum Vater gegangen und hat gesagt, Vater, nimm mein Leben für das Leben von Wilhelm Busch oder von der Frau Schwenkel da, oder wie sie heißt, nicht? Aber gib ihn frei. Und dann trug Jesus am Kreuz unser Gericht. Das Recht ging über ihn, auf dass wir Frieden hätten. Das will das Wort sagen. Jesus Christus ist gekommen, in die Welt die Sünder zu erretten. Und liebe Freunde, wer das versteht im Glauben, dem wird das Herz fröhlich. Vergebung der Sünde, meine Freunde, das ist das Herrlichste, was es gibt. Brauchen Sie das nicht? Ich möchte am liebsten jetzt mal eine halbe Minute Pause machen. Und es soll jeder sich selber die Frage beantworten. Brauchst du Vergebung der Sünden oder nicht? Wenn du sagst nein, dann sterb auch drauf. Dann geh vor Gott und sag Gott, ich bin richtig. Ich glaube, es gibt keinen Menschen, der den Mut hat zu sagen, ich kann darauf verzichten. Wenn er mal überlegt. Und sehen Sie, wenn wir das verstehen mit dem Königssohn Jesus, der gekommen ist, Sünder selig zu machen, denn der Glaube, dass er passt, dann muss das Herz jauchzen und fröhlich werden. Ich kann Ihnen sagen, es gibt keine größere Freude, als Vergebung seiner Sünden haben. Ich habe neulich in dem Lager da mit den 500 Jungen mit einem Trupp von 150 zusammengesessen und habe mal drüber nachgedacht, warum die Leute nicht mehr singen können. Ich sage, wird bei euch noch gesungen? Da sagten die Jungen, wenn sie besoffen sind, dann singen die Leute noch. Ist ja auch so, nicht? Besoffene singen, sonst nicht. Und Christen singen. Wie komisch. Die Weltmenschen können nur singen, wenn sie berauscht sind. Dann singen sie abends um 12 durch die Straßen. Ein Prosit der Gemütlichkeit und so ein Quatsch. Aber Christen können singen am frühen Morgen schon, ohne besoffen zu sein. Wie kommt das? Wie kommt das, dass ein Mensch, der Christ wird, der sich bekehrt, singen kann? Sehen Sie, ich habe eine große Bibelstunde in Essen seit ein paar Jahren. Und da kommen dann wirklich Menschen zum Glauben. Und es ist mir einfach interessant, wenn die das erste Mal reinkommen, so neugierig, man spricht darüber, dann sitzen sie zuerst da und hören zu, wenn gesungen wird. Und von dem Moment ab, wo ein Mensch zum Glauben kommt, singt er mit. Wie kommt das? Wo Erweckungen sind, wird gesungen. Wo das Singen mäßig ist, da kann man wissen, ist der Tod im Topf. Woher kommt das? Von meiner Seele steht der Direktor eines großen chemischen Industriewerks. War überzeugter Atheist. Kommt in unseren Gottesdienst, kommt in die Bibelstunde und eines Tages besucht er mich und sagt, Pastor Busch, ich habe Jesus gefunden. Ich sage, verehrter Herr Direktor, das ist großartig. Das müssen Sie den Leuten öffentlich sagen. In der nächsten Bibelstunde werden Sie ein kurzes Zeugnis ablegen. Ja, sage, tue ich. Hat ein herrliches Zeugnis abgelegt. Ich denke gerade an den, dass immer da gesessen, der Kirche so vornehm, so ein Direktor, und hat zugehört, wie schön ich singe. Von Moment seiner Bekehrung ab, sang er mich. Schallend singt er mich, schallend. Wie kommt das, dass Christen singen können? Da saßen meine Jungen zusammen in dem Ferienlager und überlegte, wie kommt das, dass Christen singen können? Und dann habe ich ihnen den Jungen das so erklärt. Wenn da ein Mann dahergeht und trägt ein Zementsack von 1,5 Zentner auf dem Buckel, der kann nicht singen dabei. Aber wenn er uns weggeworfen hat, dann. Und sehen Sie, der natürliche Mensch lebt mehr als 1,5 Zentner auf dem Rücken. Er trägt die ganze Last seiner unvergebenen Sünden, seine Jugendsünden, seine Lieblosigkeit, seine Gottlosigkeit. Oh, es sind die Menschen hier, die tragen unendliche Lasten auf dem Gewissen. Und dann tragen sie ihre Sündenlasten und Schuldenlasten und solchen Ibe so recht. In dem Moment, meine Freunde, wo sie endlich den Mut haben zu sagen, Herr Jesus, ich trage Zentner von Schuld mit mir rum. Wo darf ich sie abladen? Dann sagt dir der Herr Jesus, vor mir. Hier, leg in meine durchgrabenen Hände, für dich bin ich gestorben. Und du singst mit einer Last vor Jesus hin und sagst, ich bin ein Sünder, da ist dir ganze Last. In dem Moment sagt Jesus, ich nehme sie dir ab und schenke dir dafür meinen Frieden. Da sind sie den Zentnersack los. Und jetzt können sie singen. Darum können Christen singen. Weil sie nicht mehr so grässlich mit ihrem bösen Gewissen rumschlagen müssen. Weil sie Vergebung der Sünden haben. Weil sie bei Jesus abgeladen haben. Weil sie begriffen haben, Jesus Christus ist gekommen in die Welt, die Sünder selig zu machen. Also versteht, diese Botschaft bringt das Herz und den Mund zum Singen und macht fröhlich über alles. Und ich wünsche meinen Zeitgenossen, dass sie fröhlich würden. Und wenn ich ihnen nun predige von Jesus, komm zum Kreuz mit deinen Lasten, müder Pilger, du. Wenn ich ihnen das predige, gucken sie mich dämlich an und sagen, für mich hätte Jesus nicht sterben brauchen. Mir kann keiner was nachsagen. Ich trage keinen Zentner, sagt von Schuld. Ich bin so weit. Nicht so ist es doch. Sehen Sie, ich bin einmal in einem großen Krankenhaus von dem A in die Abteilung geführt worden, wo Schwindsüchtige im letzten Stadium waren. Sie sehen ja oft erstaunlich blühend noch einmal aus. Und kurz vor dem Ende erwachen bei Schwindsüchtigen oft noch einmal alle Lebenskräfte. Und waren einfach gespenstig, grauenvoll, wie in dieser Station all die Leute überzeugt waren, wir sind eigentlich schon wieder gesund, es geht bald nach Hause. Und alle waren wie todkrank, hatten nur noch Tage und Wochen und hielten sich für gesund. Können Sie sich denken, das war so unheimlich. Unter den Todgeweihten die sich für gesund hielten. Und als ich rauskam, dachte ich, eigentlich lebe ich immer in einer so gespenstischen, unheimlichen Welt. Ich lebe unter lauter Leuten, die dem Gericht Gottes entgegengehen, gegen die Gott eine Anklageschrift in der Hand hält, die todkrank sind und in Verderben eilen und die überzeugt sind, ich bin gesund, ich bin recht, mir kann keiner was nachsagen. Sind sie auch geistlich und windsüchtiger, der sich so täuscht über sein eigenes Leben? Bitten Sie Gott, Herr, zeige mir mein Herz. Ein ganz simples Gebet. Meine Mutter lebte so im Evangelium. Und darum hat sie uns Kinder so erzogen, einfach bei jeder Gelegenheit, so kam das Evangelium, so ganz real versetzt. Ich erinnere mich, dass ich mal von der Schule kam, als kleiner Kerl, und habe gesagt, Mama, mein Lehrer ist gemein. Das denkt jeder Junge. Mein Lehrer ist gemein. Ja, warum ist der gemein? Und nun kamen die Klagen, wie er mich verkennt, meine große Bedeutung, und wie er ungerecht ist und mich schlecht zensiert und unfreundlich. Und ich rechne mit, dass meine Mutter sagt, du armer, armer, lieber Kerl, so. Und da sagte meine Mutter, es ist mir unvergesslich, wie ich fertig war. Oh, Willem, bitt bloß du dein Heiland, Herr, zeige mir mein Herz. Ich war damals ganz ärgerlich, ich dachte, das ist doch gar keine Antwort auf meine Klagen über meinen Lehrer. Und heute verstehe ich so gut. Wir sind alle voll Klagen gegen andere, nicht? Unsere Nachbarn sind böse. Und die Männer haben es gegen ihre Frauen, die Frauen gegen den Mann und die Eltern gegen die Kinder. Wenn wir jetzt mal sagen, soll mal jeder aufstehen, erzählen, wer gegen ihn am gemeinsten ist. Da würden sie aufstehen und sagen, ich nenne dich bloß ein, kann ihn 20 nennen. Nicht wahr? So, und da sage ich Ihnen, bitten Sie mal Gott, Herr, zeige mir mein Herz, dann entsetzen Sie sich, wie es da aussieht. Und dann haben Sie gar keine Zeit mehr, über andere zu klagen und können bloß noch schreien, wie bekomme ich Vergebung der Sünden. Das geht, diese herrliche Botschaft. Jesus Christus ist gekommen in die Welt, die Sünder selig zu machen. Es fängt so an zuzuhören, nicht? Es hat mich gestern einer gefragt, ob mich angestrengt hätte, hier zu reden. Und da habe ich gesagt, du ja nicht anstrengender. Und darum wollen wir einen Moment unterbrechen und meine Jungen sollen ihnen mal ein schönes Lied singen. Hier fehlt wohl noch der Friede. Ich aber auch dazu. Jetzt noch zwei Dinge Ihnen sagen. Erstens die, Jesus ist von Toten auferstanden und sucht und liebt auch die Menschen, die sich über sich selbst täuschen. Menschen, die sagen, ich habe keine Sünde, sind unangenehme Typen. Und es fällt mir sehr schwer, sie lieb zu haben. Nichts ist widerwärtiger als selbstgerechte Menschen. Aber wir haben das alle so ein Stück an uns, darum sind wir alle unangenehme Typen. Und es gehört für mich zum Wunderbarsten, dass Jesus nicht nur einen verlorenen Sohn liebt, der zurückkommt und sagt, ich habe gesündigt, sondern dass der Herr Jesus auch, kennen Sie die Geschichte, den jungen, reichen Jüngling anschaute, der sagte, ich habe keine Flecken. Mir kann keiner was nachsagen. Von dem heißt, und Jesus sah ihn an und liebte ihn. Und ich bitte Sie, die Sie noch keine Erkenntnis Ihrer Sünden haben, lassen Sie sich von dieser Liebe Jesu einfach mal ziehen. Ihr Herz ist im Grunde so kalt und steinern. Es schreit nach Liebe, gut. Bleiben Sie in der Selbstgerechtigkeit, aber sehen Sie die Liebe Jesu. Und wenn Sie sich von ihr angezogen fühlen, dann kommen Sie in sein Licht und dann entdecken Sie, wie es bei Ihnen selber aussieht. In seinem Licht sehen wir das Licht auch über uns selbst. Ich habe einmal bei dem Russen Dostojewski irgendwo eine kleine Novelle gelesen, die mich ungemein gepackt hat, von einem russischen Soldaten, der das Evangelium hasste, weil er immer von Sünde die Rede war. Und er sagte, ein aufrechter Kerl ist kein Sünder. Und darum hasste er das Kreuzesbild. Was für ein Unsinn da dieser Sündenbock, dieses Bild eines, der für mich stirbt, das hasse ich. Ich will gerade stehen für mich selber. Und nun geht er eines Tages mit dem Gewehr über Feld. Und da sieht er zwischen den Kornfeldern ein Kruzifix stehen. Ein Bild des Gekreuzigten aus Holz. Er hasst dieses Bild. Er ist kein Sünder. Und in seinem Hass reißt das Gewehr runter und legt auf dieses Kruzifix an und drückt ein paar Mal ab. Und da lösen sich die Nägel von dem Christusbild an den Händen. An den Füßen sind sie noch fest. Und so geschieht es, dass dieses hölzerne Christusbild sich bloß langsam mit ausgebreiteten Armen löst und ganz langsam vornübergeht. Und es sieht aus, als wenn der Heiland vom Kreuz weggeht, um seine Arme auszubreiten gegen diesen Soldaten, der auf ihn zieht. Von dem Russen sieht er zitternd geschildert, wie der Soldat plötzlich wie einen Sohn hat. Er hat Jesus gehasst! Und die Antwort ist, der breitet gegen ihn die durchbohrten Hände aus. Er sieht gar nicht, wie das Kreuzbild dann runterstürzt. Er sieht nur, so ist es wirklich. Der lebendige Heiland beantwortet meine Gleichgültigkeit und mein Hass und meine Selbstgerechtigkeit, indem er seine Arme gegen mich ausbreitet und mich sucht. Oh, wie sucht Jesus in diesen Tagen Menschen? Tote, Selbstgerechte. Lassen sich, wie sie auch über sich denken, von dieser Liebe suchen. Mein heimgegangener Freund, der Präses Paul Humburg, sagte einmal, er habe geträumt. Es sei der jüngste Tag gewesen. Und da habe er Jesus gesehen, wie er zornig zu Menschen sagt, geht hin, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer. Das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Und da sagt er, ich sah im Traum, wie sie davon schlichen. Und dann sah ich, wie einer sich zum anderen dreht und sagt, hast du es auch gesehen? Und der sagt, ja, ich hab's gesehen. Die Hand, die uns wegwies, die war durchbohrt. Die Hand, die uns im Verderben wies, war durchbohrt. Die war auch für uns durchbohrt. Aber wir haben das ja verachtet, dieses System. Die Hand des Sohnes Gottes ist auch für sie durchbohrt. Und ist gegen sie ausgestreckt. Verachten das nicht, damit sie nicht einmal erleben, diese Hand, die für mich durchbohrt war. Eines müssen Ewigkeit und Gott. Und gehe ich hin, wo meine Sünde auf den Tisch gelegt wird und wo sie in Ewigkeit mich anklagt. Sehen Sie, ich möchte Ihnen zum Schluss einfach persönlich noch einmal erzählen, wie mir diese Wahrheit, Jesus Christus kommt, die Welt, die Sünder selig macht, noch einmal ganz neu geschenkt wurde. Da war ich um meines Glaubens willen im Nazireich im Gefängnis. Und da habe ich mir gesagt, gut, es wird auch seine Bedeutung haben. Und jetzt will ich einfach mal den Wärtern zeigen, dass ein Christ ein anderer Gefangener ist als andere Leute. Ich kann hier keine Predigt mehr halten, aber ich möchte meinem Wort und Wandel zeigen, was ein Jesus-Jünger ist. Und da geht die Tür auf und ich stehe in strammer Haltung, da kommt der Wärter und sagt, Ihre Frau ist da und bringt Marmelade, aber in einem Glas. Sie dürfen kein Glas haben, sonst können Sie sich die Fußarme aufschneiden. Nehmen Sie Ihre Waschschüssel. Selbst! Ich renne hin, da fällt mir die Waschschüssel runter, Emaille springt ab, da fängt der Wärter an und sagt, wie gehen Sie mit Staatseigentum um? Mensch, brüllig! Ihr blödes Staatseigentum, ich habe zu Hause Pötte genug, lassen Sie mich raus, ihr braucht Ihren ganzen Staatseigentum nicht. Da knallt die Tür zu und sagt, jetzt kriegen Sie gar nichts. Knallt die Tür zu. Und ich saß in der Zelle und überlegte mir, wie war das? Ich wollte mit meinem Wandel beweisen, was ein Jesus-Jünger ist. Und die Sache war restlos schiefgelaufen. Und ich will nur ganz kurz sagen, wenn ich Leute höre, die sagen, wir müssen mit unserem Wandel beweisen, dann sage ich, das kennst du dich selber noch lange nicht, mein Lieber. Wie stark deine verdorbene, böse Natur ist. Täuscht euch nicht über euch selber. Ich habe es 3 Tage versucht und es ist immer schief gelaufen. Ist auch schwer, so in der Zelle ungerecht sitzen, wissen Sie. Wenn man nervös, nicht? Es ging schief. Es ging immer schief. Ich wurde nervös, ich fuhr raus. Es war nichts mit dem Wandel beweisen. Und da war ich so unglücklich. So verzweifelt über mich selber. Und an dem Samstag kommt der Wärter und sagt, Ihre Frau hat das für Sie abgegeben, dürfen Sie kriegen. So ein ollen Quatsch. Und da war es ein Predigtbuch vom Hofacker. Das war auch ein Schwabe. Ich liebe die Schwaben aus vielen Gründen, aber vor allem wegen ihrem Hofacker. Und da ist Sonntagmorgen, ich bin so unglücklich über mich selber und schlag eine Predigt von Hofacker auf. Und da predigt er über das Wort, selig sind die geistlich arm sind, denn das Himmelreich ist hier. Und da sagt er, ein armer Mann ist der, der seine Schulden nicht bezahlen kann. Dem die Schulden immer höher laufen und nicht bezahlen kann, das ist ein armer Mann. Und ein geistlich armer ist einer, der bei Gott sein Soll nicht erfüllen kann, der immer schuldig bleibt und dem jeden Tag die Schulden höher laufen und der ganz verzweifelt, weil er von Gott nur Schulden sieht. Und jetzt kommt Jesus und sagt, selig seid ihr Armen, gib deine ganze Schuld mir, ich zahle sie und nimm meinen Frieden an. An dem Morgen habe ich leise gesungen und bin niedergefallen und habe mich gefreut. Das ist nicht, was beweisen muss, aber dass ich einen Heiland habe, der Sünder gerecht macht. Auf dem Lamm ruht meine Seele, bete Verwunderung an. Das Evangelium wurde mir groß vom Sünderheiland. Und jetzt möchte ich Sie am Schluss dieses Abends bitten, hören Sie auf mit dem Selbstbetrug. Mir kann keiner was nachsagen. Glauben Sie ja selber nicht. Ihre Sünden schreien ja gen Himmel. Tun Sie was anderes. Gehen Sie heute Abend noch in die Stille und sagen, wie der verlorene Sohn, Heiland, ich habe gesündigt, Tag für Tag, in den Himmel und vor dir. Und jetzt bring ich unter dein Kreuz. Wasche mich mit deinem Blute. Jetzt will ich bloß noch dir gehören und deinen Frieden haben. Und dann haben sie einen Schritt getan vom Tod zum Leben, vom Finsternisreich ins Lichtreich. Gott helfe ihnen dazu, dass sie die Rechtfertigung des Sünders aus Gnaden im Glauben kapieren. Und morgen früh Leute sind, die ihre Last los sind und es rühmen können. Mir kann Gott viel nachsagen, aber er hat mir vergeben. Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wehr. Das zähle ich zu dem Wunderbaren. Mein stolzes Herz hat nicht begehrt. Nun weiß ich das und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit. So, nun wollen wir noch ein Vers miteinander singen. Bitte schlagen Sie das Lied Nummer 10 auf. Den vierten Vers. Der hat ausgelöscht, was mit sich führt, den Sohn. Bekannt machen. Erstens, nach dem Schlussgebet singen wir stehen, den Vers stellt sich hier nicht drauf, weil sie auswendig können. Großer Gott, wir loben dich. Auch der Gottlose kann Gott die Ehre geben. Das muss ein Gesang werden. Naja, da kann man ja sehen. Zweitens, da und da sind Büchertische, auf denen allerhand Bücher von mir angeboten werden. Da ist ein Schriftlein, habt ihr das vom Geheimnis des Kreuzes? Ist das da? Ja, da ist das ausführlicher drin, was ich Ihnen eben erklärt habe. Kostet, glaube ich, eine Mark oder so. Vom Geheimnis des Kreuzes möchte ich Ihnen besonders empfehlen. Und dann morgen, wir kommen die ganze Woche hier zusammen. Nehmen sich Zeit, nehmen sich Zeit. Ihr Frauen bringt eure Männer mit. Ihr Frauen bringt eure Männer mit. Ich weiß, wie es in Württemberg ist, da lache ich immer drüber. Der Mann geht zum Most und Frau darf in Kirch. Dahinter steht, die Frau sucht ihre Seelenseligkeit und der Mann geht in die Hölle, nicht? Sagen Sie dem Mann schönen Gruß, ich wollte ihn morgen Abend sehen. Sonst ging ich hin und holte ihn ab. Bringen Sie Leute mit, ich sehe, Sie haben ganz starke eingeladen. Kennen Sie die Geschichte, war ich mal in Urach in der Amanduskirche. Und da war am ersten Abend so die riesen Amanduskirche halb leer. Und da habe ich gesagt, jetzt müsst ihr überall, wo ihr geht und steht, sagen, übrigens, heute Abend, Evangelisation. Kommen Sie auch. Und da ging ich morgens um 10 in so einen Schuhladen und wollte ein Schuhband kaufen. Und da habe ich das Schuhband gekauft, da sage ich, übrigens, in der Amanduskirche habe ich Vorträge, kommen Sie auch. Du liebe Zeit, sagt das ist der Dritte, der mir das sagt und nicht erst 10 Uhr. Da habe ich gedacht, die Sache läuft goldrichtig hier. Machen Sie es auch so, nicht? Junges Volk, bringt mir mal das junge Volk ein bisschen mehr mit. Die rasen auf ihren Motorrädern sich zu Tode. Die sollen sie mal in die Ecke stellen und heute Abend hierher kommen. Und morgen Abend. Ich habe morgen nämlich ein wichtiges Thema. Kann denn Liebe Sünde sein? Nein, da die Leute Liebe ist ein Himmelsmacht, ist er auch. Aber kann so Sünde sein? Bitte bringt mir alles junge Volk mit. Da ist noch furchtbar viel Platz, da ist noch freie Bank. Und also draußen haben wir noch für 1000 Leute Platz und morgen regnet es nicht. Und dann habe ich noch was. Am Ausgang können Sie ein Opfer geben für meine Essener Jugendarbeit. Ich habe einen großen Feldzug für Jesus und der Essener Jugend. Das sind so meine Mitarbeiter hier. Wer dagegen ist und nichts hat, gehe getrost vorüber, das soll keine Last sein. Nicht bitte, gehen Sie vorbei und gucken den Beutel nicht an. Aber wenn Sie was opfern wollen, dann opfern Sie auch. Nicht, nicht Entrümpelung des Portemonnaies von Kupfergeld, sondern Opfer, das ist ein Unterschied. So, und nun vor allem, wir wollen nicht ihr Geld und nicht ihren Gesang und nichts, wir wollen, nein, wir wollen gar nichts. Jesus wartet auf Sie. Denken Sie, Ihr Leben ginge rum, Sie haben nur eins. Und hätten Ihren Heiland nicht gefunden? Wir wollen beten. Herr, wir haben nur eine einzige Bitte. Lass doch deine Todespein an mir nicht verloren sein. Und nun breite deine durchgraben Hände segnend über uns. Amen. Los,
Lassen wir die Niederbetter liegen auf den Plätzen, wir brauchen sie noch. Auf Wiedersehen morgen Abend.